Gut, es ist so ein bisschen schon angeklungen, also die MS-Therapie hat drei Säulen grundsätzlich. Also zum einen die Schubtherapie, wo es eigentlich rein darum geht, die Schubdauer zu vermindern oder die schubbedingten Symptome. Das ist das Klassische, wo Sie dann wahrscheinlich fast alle schon oder Ihre Angehörigen Cortison bekommen haben. Man kann dann auch bei stärkeren Schüben, die aufs Cortison nicht ansprechen, auch noch so Dialyseverfahren, also so Blutaustauschverfahren machen. Dann gibt es sozusagen, das ist jetzt der Hauptpunkt, die verlaufsbeeinflussende Therapie, wo man also die längerfristige Krankheitsaktivität, Schübe längerfristig auch die Krankheitsschwere beeinflussen kann und darf und soll. Vielleicht ein Punkt dazu noch, was ich jetzt dann klar sage. Also vielen Dank für den sehr schönen Vortrag vorher und ich glaube, die OCT ist eine wichtige und interessante Methode, aber das ist jetzt, ich möchte nicht, dass bei Ihnen der Eindruck entsteht, dass OCT das einzige ist, wo man Behandlung daraus ableitet, sondern es ist immer ein Mosaik aus verschiedensten Faktoren und OCT kann eines davon sein. Und dann letztendlich die symptomatische Therapie, was Sie gerade gesagt haben, zum Beispiel diese Prismenbrille, das wäre eine klassische symptomatische Therapie, wo also jemand eine Ausfallserscheinung hat und man behandelt die dann ganz individuell, medikamentös, Physiotherapie, chirurgisch abkleben, um eben für den einzelnen Betroffenen, die einzelne Betroffene, diese Ausfallserscheinung direkt zu beeinflussen, zu bessern. Eine Folie, die Sie vielleicht vom letzten Jahr schon kennen. Ich möchte jetzt gar nicht darauf eingehen, aber mittlerweile in den letzten 30, 35 Jahren ist es also sehr, sehr vielfältig geworden, welche Art von Medikamenten man einsetzt. Also die Deutsche Gesellschaft für Neurologie hat das in drei Kategorien eingeteilt, also so von rechts nach links immer stärker werdend, auch abhängig von den Prognosefaktoren. Das ist zum Beispiel auch eines von verschiedenen, kann eben auch hier die OCT sein und dann auch das MRT und natürlich alles voran der Krankheitsverlauf, also die Behinderung beziehungsweise auch verschiedene Patienten abhängige Faktoren, wie zum Beispiel ist es jemand, der jung ist, der Mutter, Vater werden will, also Familienplanung, oder gibt es berufliche Voraussetzungen, zum Beispiel Auslandsreisen und so weiter. Und daran sollte man sich dann orientieren, auch bei der Therapie. Und Gott sei Dank haben wir mittlerweile schon sehr, sehr viel. Das sind mittlerweile gar nicht mehr alle, die jetzt da auf diesen einen Dia sind. Und ich glaube, daraus erklärt sich schon, dass sie letzten Endes nicht alles bringen kann. Aber Gott sei Dank können wir auf verschiedene Bedürfnisse bei sehr vielen Betroffenen eingehen. Wo es ein bisschen schwieriger ist oder weniger gut von der Behandlungsfähigkeit ist heute auch schon ein paar Mal angeklungen. Das sind die progredienten Verlaufsformen, also wo es zu dieser schleichenden Verschlechterung kommt. Also einmal die sich an die schubförmige Verlaufsform anschließt, also die sekundär chronisch progrediente Verlaufsform. Und dann gibt es noch also so eine spezielle Verlaufsform, die primär chronisch progrediente Verlaufsform, also die meistens ohne Schübe startet. Und wenn Sie da unten schauen, haben wir eigentlich relativ wenig zur Verfügung. Ich starte mit den nicht mehr ganz so neuen Therapien, also so im Verlauf der letzten 5, 6, 7 Jahre zugelassen. Das erste ist das Cladribin oder Mavenclad heißt das Produkt. Sie werden jetzt immer wieder solche Säulen und Linien finden. Und die eine Säule, das ist das Placebo, also so eine Tablette, die genauso ausschaut wie das, wie die Cladribin-Tabletten, aber letzten Endes den Wirkstoff nicht erhält und aufgetragen eben gegen diese Therapie. Und da sieht man also, dass die Patienten, die das Placebo bekommen haben, nur 0,33 Schübe im Jahr haben, also etwa alle 3 Jahre einen Schub. Und die Patienten, die das Cladribin bekommen haben, die haben 0,14. Wenn Sie sich an die alte Umrechnung vom Schilling zur D-Mark erinnern, hat das auch eine Rolle gespielt, also alle 7 Jahre ungefähr einen Schub haben und das sowohl also im zweiten Behandlungsjahr als auch im Behandlungsjahr 3, in Behandlungsjahren 3 bis 5. Und das ist also, hier sind die längerfristigen Untersuchungen nochmal aufgetragen, dass das also relativ stabil ist. Und was an dem Medikament sehr interessant ist, ist hier dargestellt, also das sind 2 Kalenderjahre, letzten Endes stimmt jetzt nicht ganz, aber in der Praxis ist es ja so, und man behandelt nur etwa eine Woche im ersten Monat und im zweiten Monat des ersten Jahres, dann behandelt man lang nicht und dann wieder im zweiten Jahr am Anfang, also diese 2 Wochen in diesen 2 Monaten, und hat aber dann einen Effekt von bis zu 4 Monaten. Ja? Was also sicherlich ein großer Vorteil ist, also das wäre jetzt zum Beispiel was für Patientinnen und Patienten, die möglichst wenig an ihre Erkrankung erinnert werden wollen, weil sie eben nur sehr seltenes Medikament einnehmen müssen. Ja? Also eben seltene Verabreichung, Tabletten, gute Wirksamkeit, letztendlich nur 4 Wochen Therapie in 14 Monate und dann 4 Jahre Wirksamkeit. Die Nebenwirkungen sind überschaubar, muss man sagen. Längerfristige Nebenwirkungen, soweit bekannt, wenig schwerwiegend und behandelbar. Wenn man also den richtigen Zeitpunkt abpasst, ist auch Kinderwunsch möglich bei dieser Therapie. Nachteile ist natürlich, dass es doch ein deutlicher Eingriff ins Immunsystem ist. Und was macht man bei fehlender Wirksamkeit oder bei Nebenwirkungen? Dann ist das Medikament sozusagen drin im Immunsystem. Aber also die Erfahrung hat gezeigt, dass das letzten Endes kein großes Problem ist. Zweites Medikament, Ocrelizumab, Ocrevus, ist heute auch schon so ein bisschen angeklungen. Das ist also eines von diesen Antikörpermedikamenten, die sich gegen die B-Zellen, also gegen bestimmte Zellen des Immunsystems richten. Und hier sind die Säulen nicht Placebo, sondern das ist also das Rebif letzten Endes, also hochdosiertes Interferon Beta-1a, also gar kein Placebo. Und da sieht man, dass das Ocrelizumab Ocrevus fast doppelt so wirksam ist, wenn es um die Schübe geht. Und das sind jetzt Patienten mit primär progredienter Verlaufsform. Es ist ein bisschen blass da, also es gibt im Verlauf verschlechtern die sich um ein Viertel weniger als die Patienten, die jetzt hier Placebo bekommen haben. Also ist eine Wirksamkeit, ist jetzt keine Superwirksamkeit, aber immerhin eine Wirksamkeit und letzten Endes im Moment noch das einzige Medikament, das wir für diese Verlaufsform haben, also was einen Einfluss auf die Krankheitsaktivität hat. Prinzipiell nach der Startphase wird selten verabreicht, halbjährlich. Es ist eben, wie gesagt, auch bei primär chronisch progredienter Verlaufsform wirksam und hat eben gerade bei der schubförmigen Verlaufsform eine sehr gute Wirksamkeit, ist also auch so ein Kategorie 3 Medikament. Nachteil ist ein deutlicher, auch dann längerfristiger Eingriff ins Immunsystem, kann also zu Infektionen führen, spezielle Abwehrmechanismen können auf Dauer sich vermindern und eben bei den primär chronisch progredienten Verlaufsformen kann es letzten Endes nur bei einer ganz spezifischen Gruppe, ganz speziellen Gruppe eingesetzt werden und man sollte also da sicherlich die Wirksamkeit nicht überschätzen. Ganz neue Daten, ganz aktuell, also Fachinformation, da hat es also so Schwangerschaftsregister und Stillzeitregister gegeben und letzten Endes, manche sagen, das geht sogar noch weiter, aber offiziell ist es also so, dass wenn man also hier das Medikament verabreicht bekommen hat, dann muss man vier Monate verhüten und dann bis zur Zeugung und bis zur nächsten Gabe von dem Medikament hätte man dann 2 Monate Zeit, also 3 weibliche Zyklen steht jetzt da mit, ja, wie soll ich sagen, dass es also letzten Endes dann zur Befruchtung kommt und in der Schwangerschaft, wo das Immunsystem ja ein bisschen abgeschwächt ist und häufig Therapie gar nicht notwendig ist, kann man sich sozusagen hineinretten und kann dann letzten Endes fast direkt nach der Geburt kann man wieder mit dem Medikament beginnen, weil man mittlerweile auch weiß, dass man das Medikament während der Stillzeit anwenden kann. Und zwar letzten Endes, weil das in der Muttermilch fast nicht vorkommt und man weiß mittlerweile recht gut, also aus einer breiten Datenbasis, dass die Säuglinge sich im ersten Lebensjahr altersgemäß entwickelt haben. Gut, dann nochmal das dargestellt. Neuere verfügbare Therapien, also noch ein bisschen neuer, da ist es zum einen, das ist jetzt leider ein bisschen abgeschnitten, oben Siponimod oder Maizent heißt das Medikament. Das ist sozusagen das Neueste und wahrscheinlich auch das am stärksten wirksame bei der sekundär chronisch progredienten Verlaufsform. Man sieht es nicht ganz, Ponimod, also Nimod, das werden Sie nur öfter hören, jetzt dann in den folgenden Minuten. Da unten sieht man es auch. Das ist also ein spezieller Medikamententyp und wie gesagt, da wieder dargestellt, so ähnlich wie bei der primär chronisch progredienten MS und dem Ocrelizumab, also wieder so 20-26%ige Reduktion, also Abschwächung des Krankheitsverlaufes. Als Vorteil mehr oder weniger das erste wirksame Medikament für diese sekundär chronisch progrediente Verlaufsform hat eigentlich ziemlich gute Sicherheitsdaten, ähnlich wie das Gilenya oder Fingolimod, also weil es eben also wieder dieses Mod am Schluss, Fingolimod, sehr ähnlich ist von der Wirksamkeit her. Und so ein bisschen ein Nachteil ist, es widerspricht sich, also man darf es nur bei der aktiven Erkrankung, sekundär chronisch progredienten Erkrankung, wobei eigentlich aktiv meint entzündlich und chronisch progredienten Verlaufsform ist ja die Entzündung wieder nicht so wichtig. Also letzten Endes ist es so ein bisschen unklar, wieso es gut wirkt oder so gut wirkt. Und es gibt da noch einen Bluttest, also wie das Medikament im Körper verstoffwechselt wird. Und ein kleiner Teil, so 5-10% der Patienten, darf das nicht verwenden. Bei anderen muss man die Dosierung anpassen. Ja, dann nochmal die Wirksamkeit von Ozanimod, also auch wieder dieses Imod am Schluss, auch ein neueres Medikament. Und nur lassen Sie sich nicht verwirren, also letzten Endes, das sind die Blutgefäße und die Zellen, die Entzündungszellen, die hauptsächlich die T-Zellen, werden durch diese Medikamente im Lymphknoten festgehalten und auch im Knochenmark und können eben dann nicht ins Gehirn einwandern und dort diese Entzündungsreaktion verursachen. Und auch zwei neuere E-Mods, letzten Endes das Ponesimod und Ozanimod, die sind also auch wieder nicht gegen Placebo getestet worden, sondern gegen das Teriflunomid oder Aubagio und gegen das Avonex-Interferon Beta-1b. Und das führen im Vergleich zu diesen zugelassenen wirksamen Medikamenten noch einmal zu einer Reduktion von einem Drittel der Schüben. Also jetzt da wieder die Schubrate 0,2, da auch um die 0,2. Also das heißt, die Patienten in dieser Studie hatten im Schnitt, wenn ich das stimmt zwar nicht ganz, aber wenn ich das so sagen kann, so alle 5 bis 6 Jahre nur einen Schub, wohingegen sie in den anderen so alle 3, 3,5 Jahre einen Schub gehabt haben. Ja, das sind nochmal so ein bisschen dargestellt, die beiden Medikamente. Und was da auch neu ist, ist, dass es beim Ozanimod, also da war ursprünglich eine zusätzliche Überwachung von Risikofaktoren notwendig. Das ist jetzt ganz rezent im März gefallen. Also auch nochmal ein Hinweis darauf, dass das sichere Medikamente sind. Ofatumumab oder Kesimpta, ein Antikörper, ähnlich wie das Ocrelizumab, also auch gegen die B-Zellen, wobei das ist Antikörper wie ein menschlicher Antikörper bei dem Medikament und auch wieder im Vergleich zum Teriflunomid sehr stark wirksam, also 50 bis fast 60% stärker, wenn man auf die Schubrate schaut, als das Teriflunomid. Also sprich, umgerechnet wieder ungefähr alle 10 Jahre kommt es zu einem Schub unter diesem Medikament. Und zu den unerwünschten Nebenwirkungen, also das ist ein Medikament, was man letzten Endes dann alle 4 Wochen spritzen muss. Also zum einen dass man es spritzt, Nebenwirkungen und dann halt Infektionen ein bisschen mehr. Dieses Immunglobulin, das ist dieser Botenstoff vom Immunsystem, was halt weniger wird im Verlauf. Und Haarausfall, Durchfall, und so weiter. Das ist das Medikament, das sind die Nebenwirkungen beim Teriflunomid gewesen, so wie man sie kennt. Und letzten Endes an ein bisschen schwerwiegenderen Nebenwirkungen oder an infektiösen Nebenwirkungen, Infektion der Atemwege und eben die Gürtelrose ein bisschen häufiger da bei den Patienten, die eben mit diesem Kesimpta behandelt worden sind. Und mittlerweile gibt es also ganz frisch auch 6-Jahres-Daten und da sieht man also, dass diese schwerwiegenden Infektionen extrem selten sind, so also um die 1%. Ja. Gut, also auch schon eine Zeit lang zugelassen zur Behandlung von schubförmig remittierender Multipler Sklerose und 0, 1, 2 Wochen und dann alle 4 Wochen kann man sich das als Spritze selbst verabreichen. Etwas, was schon länger gibt, aber in Österreich jetzt von den Kassen erst relativ kurz übernommen wird, ist das Tysabri und zwar nicht das Tysabri als Infusion, sondern als Spritze. Alle 4 Wochen, also Die Infusion sind ja 300 Milligramm und da steht 150 Milligramm. Das heißt, man muss sich also da alle 4 Wochen zweimal selber spritzen. Wieso das so also ist, gibt es verschiedene Gründe. Also alle 4 Wochen 300 Milligramm, das heißt die 2 Spritzen. Und man muss halt, wie bei jedem Medikament, aber da steht es halt nochmal explizit drin, nach 6 Monaten, wenn es keine Wirksamkeit gibt, den Behandlungserfolg überdenken und halt die Therapiefortsetzung überdenken. Und da ist nochmal aus dieser ursprünglichen Zulassungsstudie oder aus den Studien eine Auswertung. Also da geht es wieder um die jährliche Schubrate. Und wenn man es also IV kriegt über die Vene, die Infusion alle 4 Wochen 0,07, also das heißt, dann wären wir wieder bei 14 Jahren und 0,08. Die Zahlen sind relativ gering, also extrem seltene Schübe, egal ob man es über die Vene bekommt oder sich selbst spritzt. Was Neues, was so auch Neueres, was so in den letzten 1,5, 2 Jahren gekommen sind, das sind die Generika, was vor allem am Anfang zu relativ viel Verunsicherung, Verwirrung geführt hat. Wobei die Generika, Originalpräparate sind am Anfang durch ein Patent geschützt und wenn dieses Patent ausläuft, dann dürfen auch andere Hersteller das gleiche Medikament, in Umlauf bringen und durch das, dass also die Herstellungskosten günstiger sind also die Entwicklungskosten viel günstiger sind diese neuen Medikamente sehr, sehr günstig bei gleicher Qualität, Wirksamkeit und Sicherheit. Und im höchsten Fall darf also so ein Generikum halb so viel kosten wie das Original. In der Regel kosten sie aber deutlich weniger. Und das ist so, bloß dass Sie sehen, wie viel die ausmachen, diese Generika. Zum Beispiel bei den Schmerzmitteln kennen Sie das eigentlich schon seit Jahrzehnten, möchte ich sagen. Wenn man Schmerzmittel in der Apotheke sich holt, schaut es fast jedes Mal anders aus, obwohl es der gleiche Wirkstoff ist. Und in Europa ist also so 2/3 bis 3/4 werden also Generika verkauft und nur 1/3 ungefähr die Original, also Originalpräparate. Also das sind alle Medikamente, die verkauft werden. Und wenn man sich aber anschaut, den Umsatz, also das heißt, wie teuer das Ganze ist, machen diese 2/3 nur ungefähr 1/5 vom Gesamtumsatz aus. Das heißt, sie sind also extrem günstig und können dadurch natürlich auch dafür sorgen, dass das Gesundheitssystem auch neue innovative Medikamente sich leisten kann. Ja? Und welche Medikamente sind es dies letzten Endes als Generika oder ähnliche Generika, ähnlich wie Generika gibt. Also wir sind jetzt da wieder bei diesen 3 Kategorien herauskopiert. Also das Copaxone gibt es also sehr ähnliche Substanz schon länger. Dann das Fingolimod, also das Gilenia gibt es als Fingolimod und also von unterschiedlichen Herstellern. Das Teriflunomid seit neuestem, wobei es den Originalhersteller, der Aubagio, den gibt es anscheinend gar nicht mehr. Wieso das so ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Und eine Zeit lang hat es gegeben das Dimethylfumarat, also das Tecfidera. Und das kommt jetzt wieder, also da hat es so patentrechtliche Fragestellungen gegeben. Und wo es schon länger heißt, dass es kommt, aber bislang noch nicht, ist also das Natalizumab des Tysabri. Also letzten Endes bald haben wir in jeder Kategorie günstigere Medikamente voraussichtlich. Habe ich noch 2, 3 Minuten für zukünftige Therapien? Peter nickt. Jetzt auch wieder so eine Grafik, die so ein bisschen unübersichtlich ist. Oben steht Tolebrutinib, entschuldigt, da steht es auch nochmal. Also Bruti, das ist diese Brutonsche Tyrosinkinase. Also letzten Endes, das sind keine Antikörper, die aber wohl auch insbesondere auf B-Zellen wirken und wohl auch im zentralen Nervensystem wirken können. Und da gibt es also verschiedene Hersteller, die die da Medikamente bei MS in Erprobung haben. Das ist jetzt eine Folie, die sogenannte Herkules-Studie von diesem Tolebrutinib, relativ neu. Und zwar, das sind jetzt also tatsächlich sekundär chronisch progrediente MS-Patientinnen und Patienten ohne Schübe. Und da führt das Medikament so zu 30% Risikoreduktion. Also das heißt, es ist eigentlich was von der Wirksamkeit her was komplett Neues, da es nicht so auf die Schubrate, auf die Entzündung, sondern auf diese schleichende Verschlechterung wirkt. Und dass es auf die Schubrate nicht so gut wirkt, ist da hier dargestellt, und zwar hier wieder das Teriflunomid im Vergleich. Und in dieser Studie, also die haben dann zum Teil, also das ist eine andere Studie, Gemini 1 und Gemini 2, bei schubförmigen Patienten oder Patienten mit schubförmiger Multipler Sklerose. Und da sieht man, dass also das Tolebrutinib nicht besser ist als das Teriflunomid. Und aber bei der chronisch progredienten, primär chronisch progredienten MS ist es dann wieder, Entschuldigung, das ist falsch, das sind auch schubförmige MS-Patienten, wobei es aber also nicht auf die Schübe da gewirkt hat, sondern eben wieder auf diese schleichende Behinderungsfortschritte. Also ein anderer Wirkmechanismus, und das ist sicherlich sehr interessant, wie das dann weitergeht, und ist vielleicht auch Hoffnung für die chronisch progredienten Verlaufsformen. Dann nochmal dargestellt ursprüngliche Daten, und letztes Jahr habe ich das schon gebracht. Im letzten Jahr hat es eine große Enttäuschung gegeben, weil eben auch ein Bruton-Kinase-Inhibitor von einer anderen Firma, von Merck, das Evobrutinib, wo eigentlich alle gedacht haben, das wird zugelassen, eben in der Studie keine bessere Wirksamkeit gezeigt hat. Zwei, drei Folien noch am Schluss. Nur damit Sie es mal gehört haben und gesehen haben, es gibt also einen neuen Mechanismus, der jetzt in der Erprobung ist, auch bei MS, in der Rheumatologie und bei Krebserkrankungen schon länger im Einsatz. Das sind die sogenannten CAR-T-Zellen. Das sind also Zellen aus dem Körper, die werden entnommen, werden dann im Reagenzglas letzten Endes umprogrammiert, und zwar so, dass sie sich eben gegen diese B-Zelle richten, und das wird jetzt gerade relativ breit bei der MS erprobt. Bei schwerwiegenden rheumatologischen Erkrankungen gibt es da schon sehr interessante und sehr gute Wirksamkeitsdaten, und eben auch bei der Krebstherapie. Und dann noch, ich habe es mir nicht verkneifen können, Brain Shuttle heißt das, also da habe ich das nochmal, und das erinnert mich natürlich an so eine Rakete, so auch wie es dargestellt ist und vom Namen her. Das ist also, da ist ein Antikörper verpackt in ein anderes Molekül hinein, und zwar so, dass das schneller vom Blut oder überhaupt gut vom Blut ins Gehirn hinein fliegen also wie eben so eine Rakete. Das ist was getestet wird. Genau. Und dann abschließend noch die NMO-Therapien. Obwohl die Erkrankung sehr, sehr selten ist, gibt es also relativ viele Medikamente. Also das sind so die ursprünglichen, herkömmlichen Medikamente, die man verwendet hat. Und es gibt also ganz viele Antikörpertherapien, die sich also hauptsächlich entweder gegen die B-Zellen auch richten oder gegen das sogenannte Komplementsystem im Körper. also auch Entzündungsvermeidung. Und da ist von einem dieser Medikamente das Inebilizumab, also sind fast unaussprechliche Namen, und man sieht also, wie gut das wirkt. Also hier wieder die Schubrate bei den Placebo behandelten, und da sieht man auch, was der Peter gesagt hat bei seinem Vortrag. Also da haben die Patienten tatsächlich fast einen Schub im Jahr, und also durch so einen Antikörper wird das sehr gut geblockt. Und das ist ein anderer Antikörper, Ravalizumab, und da sieht man ein bisschen anders aufgetragen, dass also über den Zeitraum von gut 2 Jahren also sich fast kein Schub, also die Linie geht gerade, ereignet hat, wobei also nach 2 Jahren die mit Placebo behandelten Patienten die Hälfte einen Schub gehabt hat. Genau. Und das ist nochmal letzten Endes dargestellt. Also Ravalizumab, Aquapurin, 4 Antikörperpositive, NMOSD, was wir heute schon gehört haben. Gut. Ausblicke, Zusammenfassung, die letzten 2 Folien. Also ich glaube, die MS und auch die NMOSD werden immer besser behandelbar. Es gibt natürlich immer eine Verbesserung durch die Einführung von neuen Medikamenten. Zugelassene Therapie bei den chronisch progredienten Verlaufsformen gibt sicherlich noch ein Verbesserungspotenzial und auch so ein bisschen was am Horizont, also auch sowohl bei Primär als auch Sekundär. In der letzten Zeit hat es eigentlich relativ wenig Neuerungen gegeben bei den BTKIs und auch bei den anderen, was ich gesagt habe, muss man natürlich noch Studienergebnisse abwarten. Es ist aber trotzdem, dass wir die Medikamente schon relativ lang haben, einiges noch nicht bekannt, was längerfristig passiert, wenn man von einem aufs andere Medikament umstellt und wieder zurück, weiß man nicht so gut. Wobei man sagen muss, wir nehmen diese Medikamente schon so lange her. Wenn da irgendwas schlimm wäre, hätte man das wahrscheinlich schon gemerkt. Ja. Und was natürlich, ich sage jetzt mal, wirklich traumhaft wäre, wenn man irgendeinen Blut- oder einen sonstigen Test hätte, nimmt es ab und weiß dann, bei dem Patienten XY ist das Medikament Z das Beste, aber leider gibt es das auch noch nicht. Und ich denke, wenn was nicht passt, sowohl Nebenwirkungen als auch Krankheitsaktivität, sollte man rasch umstellen. Aber wenn ein Medikament für den Einzelnen, die Einzelne gut wirksam und verträglich ist, sollte man nur, weil es bequemlicher ist oder Befindlichkeit oder weil es sich gut anhört, dass das ein neues Medikament ist, nicht einfach umstellen. Ja, und mit diesem Bild von der Pinzgauer Seite des Hochkönigs, also Zell am See, ich bin in Zell am See tätig, möchte ich mich ganz, ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken.